Freue dich, Welt, dein König naht. Lass. Ups, jetzt habe ich doch den falschen Text geöffnet. So schnell kann es gehen, wenn man es in der Eile macht. Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit. Er kommt nach seines Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit. Jesus kommt bald, mach dich bereit, er hilft aus Sündennacht. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Freut euch doch, weil Jesus siegt, sein wird die ganze Welt, des Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Ich habe mich nicht in der Jahreszeit geirrt, auch wenn wir dieses Lied zu Weihnachten eher singen oder hören, Joy to the World. Das Lied wurde im 18. Jahrhundert, der Text von Isaac Watts, geschrieben. Später kam dann noch die Melodie dazu. Und dieses Lied, ich mag dieses Lied sehr, denn es drückt Jesu Herrschaft wunderbar aus und auch diese Freudenrufe eben über seine Herrschaft, ja, freue dich Welt, ja, also so richtig so himmelhoch jauchzend, Jesus kommt, Halleluja, das ist so ein schönes Lied und das ist so eine Einstellung, die eigentlich unser Herz immer wieder erfüllen sollte. Und ich finde, dieses Lied passt auch wunderbar zum Palmsonntag, passt wunderbar in diesem Moment, als Jesus nach Jerusalem einzieht. Und meine Predigt möchte ich nennen, Freue dich Welt, dein König naht. Ganz einfach. Was geschah am Palmsonntag? Wir lesen hunderte von Jahren zuvor eine Prophezeiung des Propheten Zacharia. Da sagt er im Kapitel 9, die Verse 9 und 10, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Dieser Text kündigt einen König an. Zu der damaligen Zeit eine Prophezeiung, die in der Zukunft geschehen sollte. Und es gab viele Prophezeiungen, die Israel darauf vorbereitet haben und ihnen gesagt haben, dein König wird kommen. Mit Jesus bricht Frieden an. Und wenn man sich die Situation von Israel bewusst macht, dann kann man das gut verstehen, denn die lebten, die hatten eine blühende Zeit unter Salomo, das Land wuchs, es war prächtig, es war einfach wunderbar. Und dann mit der nächsten Herrschaft geht's in die Brüche. Die Menschen wenden sich von Gott ab, die Menschen wenden sich von dem ab, der das Leben ist. Entschuldigung. Und man sieht einfach, wie dieses Land zunehmend dann in dieser Geschichte gelitten hat. Dann kam die erste Fremdherrschaft der Babylonier. Dann kam die zweite Fremdherrschaft der Medo-Perser. Dann kam die dritte Fremdherrschaft der Griechen. Dann kam die vierte Fremdherrschaft der Römer. Und das Land sitzt und denkt sich, unser König, unser Befreier soll doch kommen. Und sie leiden unter dieser Fremdherrschaft. Und sie wissen, ja, der Prophet Nathan hat dem David verheißen, dass sein Thron in Ewigkeit sein wird. Und sie wissen, ja, es wird mal wieder einer kommen, ein Sohn Davids. Und er wird uns befreien aus dieser Fremdherrschaft. Dann werden wir endlich wieder ein Land und ein Königreich sein. So haben sie gedacht. Ja? Und dann haben sie diesen Text vor Augen und wissen, ja, er wird in Jerusalem einziehen auf einem Esel. Und dann, ja, dann wird unser Land wieder frei sein. Das war die Hoffnung von ihnen damals. Mit Jesus soll Frieden anbrechen. Aber wir werden sehen, dass diese Befreiung von Jesus ganz anders ausgesehen hat. Dass dieser König, der da kam, ein ganz anderer war, als sie sich erhofft hatten. Und dass er sie von etwas ganz anderem befreien wollte, was ihnen gar nicht bewusst war. Mit Jesus bricht Frieden an. Aber wenn wir in diese Welt sehen, dann verzeichnen wir eigentlich eher das Gegenteil. Zunehmende Gewalt, Trostlosigkeit. Aber wir wissen, Jesus wird sein Friedensreich, sein vollkommenes Friedensreich aufbauen. Und es beginnt ganz einfach mit einem kleinen Samenkorn, mit einem Glauben, dem Vertrauen in unserem Herzen. Da beginnt die Herrschaft Jesu. Und diese Herrschaft soll in meinem Leben, in deinem Leben, in ihrem Leben sichtbar werden dürfen. Denn wir beten ja auch im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also so wie er im Himmel geschieht, so auch auf dieser Erde. Und es ist unser Wunsch, dass diese Herrschaft von Jesus in unserem Leben sichtbar wird. Denn Jesus ist gekommen, um uns von der Herrschaft der Sünde zu befreien und uns in die Freiheit zu führen als Kinder Gottes. Dass er unser Leben regiert, dass er unser König ist, dass er unser Leben verändert und formt. Und das ist die wirkliche Befreiungsaktion. Nicht eine politische Aktion, wie die Menschen damals dachten, ja, er wird kommen und dann haben wir wieder unser gewohntes Umfeld. Jesus zeigt ihnen auf, das, wovon ich euch befreie, ist weit schlimmer, hat weit schlimmere Folgen als die Fremdherrschaft der Römer, unter denen ihr gerade lebt. Das, wovon uns Jesus befreien möchte, ist die Macht der Sünde. Und er möchte uns in die Freiheit führen, so wie er Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreite und in die Freiheit führte. So möchte er auch uns heute von dem befreien, was unser Leben beherrschen möchte, von dem Schlechten. Und tatsächlich, stellt euch vor, wie dieser Jesus da schon unterwegs nach Jerusalem ist. Die Jünger sind ganz aufgeregt. Ja, die wissen alle Bescheid. Die haben alle so eine Messias-Erwartung zu dieser Zeit. Die ganze religiöse Elite, die kommt auch immer zu Jesus. Die sind von dem enttäuscht, weil der ist nicht so, wie die sich den gewünscht haben. Und das ganze Volk, die wissen alle, ja, da wird ein Befreier kommen. Und alle sind so, der hat schon die Jahre davor, hat so mächtig gepredigt und Wunder getan. Und das war einfach wunderbar. Und alle haben sich richtig drauf gefreut. Und dann gehen die da hoch und die Jünger sind ganz aufgeregt, fürchten sich so ein bisschen. Die kommen schon Richtung Jerusalem an. Und dann sagt Jesus so und jetzt geht mal vor. Und dann werdet ihr da so einen Esel finden, der ist angebunden. So ein kleines Fohlen, oder Füllen, oder wie sagt man. Eselbaby halt. So. Und den nehmt, ja, und wenn dann euch jemand fragt, dann sagt, ja, wir brauchen den für Jesus. Die Jünger, okay, machen wir so. Die gehen los. Und tatsächlich finden die, da ist so ein kleiner Esel angebunden, auf dem saß noch nie jemand. Dann gehen die hin und fangen an, den loszubinden. Und dann kommen die, was ist los? Das ist ja eigentlich Diebstahl, ja? Und was macht ihr da mit dem Esel? Ja, wir brauchen den für unseren Meister, für Jesus. Okay, nimmt den. Dann holen sie den, Jesus kommt, setzt sich auf diesen Esel und reitet nach Jerusalem ein. Und dieses Wort fängt sich an zu erfüllen. Der König reitet demütig nach Jerusalem. Und die Menschen jauchzen, sie freuen sich, die rollen dem wortwörtlich den roten Teppich aus, ja, mit Palmzweigen, mit Kleidern. Jesus, du bist willkommen. Halleluja, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, ja. Die freuen sich richtig, dass der Jesus da unterwegs ist. Dass der jetzt endlich kommt. Die haben alle so eine richtige Erwartung. Jetzt, ja, jetzt kommt er und dann zeigt er mal, dieser mächtige Wundertäter, der zeigt jetzt mal den Römern, wo der Hammer hängt, ja, und dann klären wir alles. Endlich wird Gerechtigkeit widerfahren. Ja, die religiöse Elite, die ist da noch nicht so begeistert von. Die mögen den Jesus nicht. Aber das Volk, das ist außer sich vor Freude. Und Jesus zieht nach Jerusalem ein, geht in den Tempel, schaut sich alles an und geht wieder. Weil es war schon Abend. Und mein eigentlicher Text, über den ich heute sprechen möchte, ist die Tempelreinigung von Jesus. Und immer wenn ich mir so die Tempelreinigung vorgestellt hatte, dann habe ich mir das immer so vorgestellt, Jesus geht da rein und wirft erstmal außer sich wütend, emotional alles um. Aber das war gar nicht so der Fall. Wir lesen hier, dass Jesus zuerst nach Jerusalem eingeht und Jesus ging hinein nach Jerusalem in Markus 11, Vers 11, in den Tempel und er besah ringsum alles und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Also Jesus schaut sich alles an. Ja? Der sieht schon das ganze Treiben dort. Aber der hat ein Ziel. Er möchte eine geistliche Wahrheit an seine Jünger weitergeben. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Text ab Markus 11, Kapitel 11, Vers 12. Und am nächsten Tag, also nachdem sie schon nach Jerusalem eingezogen sind, nachdem sie schon dort sich alles angeschaut haben, am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da fing Jesus an und sprach zu ihm, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten, und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und abends gingen sie hinaus vor die Stadt. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer. Und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Das ist der Bibeltext und mein erster Gedanke, den ich zu diesem Bibeltext gefunden habe, ist, da wo der König einzieht, wird aufgeräumt. Freue dich, Welt, dein König naht, ja? Und dieser König zieht ein und er räumt erstmal auf. Jesus reinigt den Tempel. Warum? Der Tempel war eigentlich zweckentfremdet worden. Es ging nicht mehr um das Eigentliche, um die Verherrlichung Gottes, um die Begegnung mit dem Allerhöchsten. Es ging eigentlich nur noch damit, etwas nach Ablauf und Ritual zu erfüllen. Die Menschen sollten gar nicht mehr da groß ihr Vieh bringen. Das konnten sie gleich einfach halber im Tempel kaufen und dann auch gleich da lassen. Das ganze, der ganze Gedanke, der hinter diesem ganzen Prozessen stand in dem Tempelkult damals, eben, dass sich die Menschen von ihrem falschen Tun auf Gott hin ausrichten, der ging verloren. Dass die Menschen die Hoffnung, die sie haben sollten, in Gott eigentlich gar nicht mehr suchten. Es ging eigentlich nur noch darum, A, B, C, D abzuhaken. Und dieser Tempel-Gottesdienst, das beschreibt Markus eigentlich in seinem Evangelium wunderbar, wie Jesus das auch danach noch beschreibt und erklärt, dass dieser Gottesdienst dort fruchtleer war. Warum? Weil er nicht mehr in der Beziehung zu Gott geschah, sondern noch ein Abhandeln. Und Jesus kommt rein und spricht eben diesen Missstand an. Heute als Christen sind wir der Tempel Gottes, ja? Da, wo der Heilige Geist lebt und wirkt. Und auch Jesus möchte in unserem Leben aufräumen, auf eine wunderbare Art und Weise. Als Jesus in mein Herz, in dein Herz eingezogen ist, da gab es erstmal einen Grundputz. Ja? Der hat ein paar Sachen auf den Kopf gestellt, ein paar Sachen rausgestellt, ein paar neue Sachen reingemacht. Er hat alles neu gemacht. Ja? Mit Jesus in meinem Leben wurde mein Leben völlig neu. Da hat hier eine Renovierung gemacht und wohnt da jetzt. Aber wie jede gute Wohnung schleicht sich immer wieder Staub ein. Die Wohnung ist eingerichtet, keine Frage. Der Herr und Heiland lebt da drin. Aber jetzt möchte er auch Staub wischen. Und das ist ein täglicher Prozess. Und wenn du den Staub weggemacht hast, der ist morgen wieder da. Ja? Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir in der Heiligung vorangehen, dann haben wir das nicht mit einem Mal erledigt. Jeden Tag bereinigen wir, leben wir aus der Gnade Gottes. Jeden Tag kommen Staubecken zum Vorschein. Und Jesus in seiner Liebe und seiner Gnade räumt auf. Jesus möchte, wenn wir das auf unser Leben beziehen, Unnötiges aus unserem Leben hinwegtun. Dinge, die uns vielleicht hindern, Jesus nachzufolgen. Dinge, die uns vielleicht gefangen nehmen können oder wollen. Und eben, es ist kein einmaliger Prozess. Wir kämpfen täglich mit diesen Herausforderungen und es kommt immer wieder und immer wieder. Wie ein Staub, der in deiner Wohnung regelmäßig aufgeräumt werden muss. Staubwischen, Staubwischen. Das ist eine Arbeit, die muss man, wenn man sie mal länger nicht macht, dann merkt man, ja, ich habe so mein Bücherregal, das ist immer so ein ganz schlimmer Staubherd. Und ich merkte eigentlich immer, wie nachlässig ich oft mit dem Staubwischen bin. Ja? Meine Wohnung ist eingerichtet, ja, ich kann da drin leben. Aber dieser Staub, ja, den muss man immer wieder. Und das ist so ein, möchte ich einfach mal so ein Bild für Heiligung nehmen. Es kommen immer wieder Dinge in unser Leben. Die schleichen sich manchmal unbemerkt rein. Manchmal sind es Zweifel an Gottes Güte und Liebe. Manchmal sind es Dinge, die mir auf einmal so lieb werden, dass ich sie über Gott stelle. Dass ich sie vielleicht, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm vielleicht, aber irgendwie schleichen die sich doch in mein Leben rein. Und das Schöne ist, Jesus macht das deutlich. Da legt er seinen Finger drauf und sagt, hey, hier müssen wir noch einmal drüber wischen. Und das Schöne ist, dass Jesus, der ja in dir, in mir lebt, diesen Prozess der Veränderung auch bewirkt. Jesus möchte in meinem Leben aufräumen. Und ich darf mich verändern lassen. Römer 12, Vers 2 sagt, lasst euch verändern. Ja? Also ein aktiver Aufruf zum Passivsein, könnte man sagen. Also wir müssen uns verändern lassen. Wir können uns nicht selbst verändern. Da komme ich gleich noch später drauf zu sprechen. Aber wie sieht das praktisch aus? Da möchte ich erstmal einfach sagen, die Nähe Jesu suchen. Das ist die altbekannte Wahrheit, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das könnte man eigentlich als Anwendung für so viele Predigten nehmen. So ein schönes Kinderlied. Wir brauchen Jesus. Wir müssen nicht die Bibel lesen und beten jeden Tag, um ein guter Christ zu sein. Nein, gar nicht. Sondern wenn wir wachsen wollen, wenn wir diese Veränderung erfahren wollen, wenn wir mal wollen, dass uns die Haare geschnitten werden, ja, dann müssen wir zu einem Friseur gehen. Ja? Wir müssen uns verändern lassen. Das bedeutet, lies die Bibel, bet jeden Tag. Warum? Weil dir das gut tut, weil das dich verändern wird. Die Nähe zu deinem Herrn und Heiland, diese Beziehung zu seinem Wort, dieses offene, persönliche Sprechen mit ihm und dieses Vertrauen, dass er es nur gut meint mit dir, das kann und wird dich verändern. Mein zweiter Gedanke ist, da wo der König einzieht, will er Glaube lehren. Wir haben in diesem Text, den wir eben gehört haben, eine wunderbare Rahmengeschichte, die Markus hier so schön aufschreibt, aufzeichnet. In den anderen Evangelien betont dieser Text andere Schwerpunkte und deswegen wird die Vertrocknung des Feigenbaums in einem erzählt. Markus baut sie wie so einen Rahmen um die Tempelreinigung auf. Der fruchtlose Feigenbaum ist ein Bild auf den fruchtlosen Tempeldienst. Zu der Zeit, als Jesus hingeht zu diesem Feigenbaum, sagt der Text, das war noch gar nicht die Zeit, dass Feigen da waren. Also ist eigentlich selbstverständlich, dass er da keine Feigen finden könnte. Aber er hätte eben Blüten finden müssen. Etwas, zu dieser Zeit hätte nämlich der Feigenbaum schon blühen müssen. Und Jesus sieht, da kommt keine Frucht. Dieser Baum ist fruchtleer. Und verflucht an diesem Baum. Und eben am nächsten Tag sehen sie, der Baum ist vertrocknet. Und das ist eigentlich ein Bild darauf, dass der Tempel, der Tempeldienst, der dort stattfindet zu dieser Zeit, der war fruchtleer. Warum? Weil keine Beziehung zu Gott mehr da war. Wenn wir uns die Glaubenshelden in der Bibel anschauen, dann hat da keiner so eine weiße Weste. Alle haben sie irgendwie Probleme gehabt, ja, in ihrem Glaubensleben. Der Abraham, der als ein großer Glaubensheld beschrieben wird, der hat richtig zu kämpfen und zu beißen gehabt. Der hat ganz oft Zweifel gehabt. Der ist ganz oft, hat er auch Fehler gemacht. Aber wir sehen bei diesen Glaubenshelden, dass ein Glaube, ein Vertrauen zu Gott, zu ihrem Herrn da war, eine Bereitschaft zu lernen, dazu zu lernen. Das Problem, das wir hier bei Markus 11 haben, ist, dass die geistlichen Leiter bereits in Markus Kapitel 2 und 3 haben die Jesus schon abgelehnt. Der Jesus, der passte nicht in ihre Vorstellungen, in ihre Raster. Der hat Sachen gemacht, die fanden das nicht gut. Der hat mit Leuten gegessen, die fanden sie nicht gut. Der hat an Tagen geheilt, das fanden die nicht gut. Also die mochten den überhaupt nicht. Die sagten, also wenn das da so ein König sein soll, ja, der hat gefälligst das Gesetz des Mose zu halten. Und die waren da so richtig, die hatten den Jesus auf einem ganz schlechten Kicker, oder wie kann man das sagen. Da kann kein gesegneter Dienst stattfinden, wenn ich zu dem Sohn des himmlischen Vaters keine Beziehung habe. Das Problem dieser Menschen dort war eigentlich dass sie einfach nur noch eine eingeübte Religiosität hatten. Und Jesus möchte lebendigen Glauben haben. Und Jesus sagt, so wie das hier im Tempel läuft, das dient zu nichts. Das führt doch zu nichts. Was er will, ist echter, lebendiger Glaube. Da kommt er auch dann in der Erklärung an seine Jünger dazu, ihr braucht Glauben. Dieser ganze Text schreit danach, dass er sagt, Jesus will Glaube. Er will in uns geben, er will in uns lehren, aber er will uns auch deutlich machen, dass Glaube und Glaube, ja dieses Vertrauen in Gott, das bedeutet, nur das kann ein fruchtbringenden Dienst mit sich bringen. Diese Beziehung zum Herrn. Ich mache das manchmal so, das erspare ich euch jetzt hier, aber ich mache das manchmal mit bei Jugendveranstaltungen so, wenn ich über Glaube spreche, dann machen wir den Trust Fall. Das bedeutet, da stellt sich jemand hin und muss sich rückwärts fallen lassen und ich frage ihn vorher halt, ob er glaubt, dass ich ihn auffangen kann. Und wenn die Person sagt ja, dann sage ich ja, dann zeig's. Ja? Und in dem Moment lassen sich die meisten, nicht alle, fallen und ich fange sie auf. Ja? Ein bisschen später, dass es auch spannend bleibt. Und dann sage ich, guck mal, das, was du gesagt hast, ich glaube, das ist das, ja, du sagst es mit deinen Worten. Aber der Moment, als du dich fallen lässt, zeigst du, dass du mir wirklich vertraust, dass ich dich wirklich fangen kann. Und das ist eigentlich dieser Moment, den Gott sehen möchte. Er möchte nicht, dass ich sage, ja, Herr, ich glaube. Er möchte mich dahin bringen, dass ich ihm vertrauen lerne. Dass ich ihm vertrauen lerne, dass der lässt mich nicht fallen. Der meint es gut mit mir. Das ist das, was Jesus sagen möchte. Er sagt, wenn ihr das so weitermacht, liebe Jünger, wie die das hier im Tempel machen, das ist ein Blabla. Ich möchte lebendige Beziehung. Ich möchte ein Vertrauen. Ich möchte, dass du dich fallen lassen kannst. Und das ist ein Prozess, in dem wir stehen. Wie die ganzen Glaubenshelden in der Bibel, in unserer Kirchengeschichte. Menschen, die von Tag zu Tag, von Fehler zu Fehler, von einem Sieg oder einer Niederlage gelernt haben, Gott zu vertrauen. Wo dieser Glaube wachsen durfte. Ein Prozess. Und daraus kann Frucht entstehen. Dort kann wirklich Friede gelebt und wenn wir an Zacharias Text denken, ja, dass Frieden verkündigt wird durch die Herrschaft dieses Königs, ja, da kann wirklich Friede entstehen. Nicht nur zwischenmenschlich, nicht nur zwischen mir und Gott, sondern dann darf ich wirklich friedlich wohnen, weil ich weiß, dass Gott bei mir ist. Ich darf Frieden im Herzen tragen. So ein hohes Gut, das kriegst du nirgendwo gekauft. Eine Geschichte will ich euch noch erzählen. Da saß so ein Christ bei einem Friseur. Der Friseur schneidet ihm die Haare und die kamen irgendwie so über Glauben ins Gespräch und der Friseur sagte, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Warum? Ja, wenn es einen Gott des Friedens gibt, wie können so viele Menschen auf dieser Welt in so einem hasserfüllten Zustand leben? Der Christ dachte nach, überlegte sich und dachte, okay, wie kann ich ihm das weiter, mit ihm über Gott reden? Er bezahlte, ging raus, auf einmal sah da so einen Mann sitzen, so ganz, ganz zerstreutes Haar, wilder Bartwuchs und so. Er saß dann da und er dachte, das ist es. Dann nimmt diesen Mann mit und führt ihn zum Friseur und sagt, Herr, hören Sie mal zu, ich glaube nicht, dass es Friseure gibt. Hä, was? Wieso? Wie kommen Sie denn auf sowas? Sie waren doch eben bei mir, ich habe Ihnen die Haare geschnitten. Sagt er, ja, hören Sie mal zu, wenn es Friseure gäbe, seien Sie doch ehrlich, dann wird dieser Mann doch nicht so rumlaufen. Also nichts gegen wildes Haar und Bart, ich mag das aber. Und dann sagt er, ja doch, natürlich, der muss doch nur einfach zu mir kommen und dann schneide ich ihm die Haare. Und sagt er, ja, genau das ist der Punkt. Die Menschen leben so hasserfüllt, weil sie nicht zum Herrn des Friedens kommen. Weil sie sich nicht verändern lassen, weil ihr Herz verstockt und verhärtet bleibt, weil sie nicht zum Kreuz kommen. Friede ist da, Friede ist möglich in deinem Leben. Du musst nur zum Herrn kommen und er will ihn dir geben. Und Jesus sagt in Johannes 15, wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Nicht wer viel Frucht bringt, der bleibt in mir, sondern wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Wir brauchen die Beziehung zum Heiland. Dieser Prozess der Heiligung, ja, dieses verändert werden, ich kann das nicht aus mir heraus tun. Ich sage das immer wieder, vielleicht habe ich es auch hier schon mal gesagt, wenn ich versuche mit Kraft, mit eigener Kraft geduldiger zu sein, liebevoller zu sein, vergebungsbereiter zu sein, da kommt da so ein Tröpfchen aus der Frucht rausgequetscht und das ist noch nicht mal richtig. Ich kriege das nicht aus eigener Kraft hin. Ich kann nicht aus eigener Kraft so lieben, wie ich soll. Ich kann nicht aus eigener Kraft vergeben. Ich kann nicht aus eigener Kraft geduldig sein. Das geht auf Dauer nicht gut. Ich mache mich kaputt. Aber wenn ich bei Jesus bin, nahe bei ihm bin, dann wächst auf einmal etwas aus mir heraus. Dann wächst Liebe. Warum? Weil Jesus mir Liebe gibt. Dann wächst Geduld. Warum? Weil Jesus geduldig mit mir ist. Dann wächst die Feindesliebe. Warum? Weil Gott mich geliebt hat, als ich noch Feind war. Das sagt uns Römer 5. Als ich getrennt von ihm war, im Kriegszustand, da liebt Gott seine Feinde so sehr, dass er sein Leben für sie gibt. Und auf einmal darf ich das begreifen, auf einmal darf ich das erfahren und ich darf lernen, Menschen zu lieben. Ich sage bewusst lernen, es passiert nicht immer von heute auf morgen. Aber wir sind in diesem Prozess der Veränderung. Diese Frucht kann wachsen, aber sie kann nur wachsen, wenn ich nahe bei Jesus bleibe. Ich kann meine Frau nur so lieben, wie Christus es möchte, wenn ich nahe bei Jesus bleibe. Ich kann meinen Nachbarn nur vergeben für das, was er mir angetan hat, wenn ich nahe bei Jesus bleibe. Anders geht das nicht. Das ist unmöglich. Und so komme ich auch zu meinem dritten Punkt, und letzten Gedanken. Da, wo der König einzieht, will er Vergebung lehren. Die letzten Verse sagt er, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Jesus macht deutlich, der fruchtbringende Glaube kann nicht ohne Vergebung gelebt werden. Vergebung ist ein Teil davon. Das ist nicht so eine Bedingung, ja, wenn du wirklich, wenn du Vergebung haben willst, dann guck, dass du vergibst. Das ist ein Teil des Ganzen. Das gibt es nur als Stück. Und wenn du das nicht willst, dann das gibt es nur im Gesamtpaket. Jesus geht hier so richtig an die Wurzelbehandlung. Ich muss nicht nur lernen, Vergebung zu empfangen oder Veränderung. Er möchte mich dahingehend verändern. Ja, das ist auch wieder ein Prozess. Wir dürfen dankbar darauf schauen, weil er macht das, nicht ich. Und ich brauche mich auch nicht zu entmutigen, dass heute das noch nicht der Fall ist. Am Ende, wenn ich in seine Herrlichkeit hineingehe, werde ich in das Ebenbild seines Sohnes verwandelt werden. Auf dieser Welt ist das der wunderbare Prozess, den Gott mit uns geht, ja? Staubwischen. Er möchte mich dahin bringen, dass ich auch anderen vergeben kann. Corrie ten Boom, eine Frau, die in der Nazi-Zeit sehr vielen jüdischen Menschen geholfen hat, wirklich sich eingesetzt hat, sie litt im KZ in Ravensburg gemeinsam mit ihrer Schwester unter der Herrschaft der damaligen Regierung. Und ihre Schwester starb unter diesen Qualen. Corrie ten Boom überlebte das Ganze, überlebte das Regime und reiste später herum und erzählte von Gottes Herrlichkeit und wie Gott ihr geholfen hatte. Und sie schreibt, dass sie einmal im Gottesdienst steht und da kommt einer der Nazis, die sie im KZ geplagt haben. Der sitzt in der Kirche, der hat Buße getan. Der hat Gott in sein Leben gelassen. Und er kommt zu dieser Corrie ten Boom, die er gepeinigt hat, deren Schwester gestorben ist. Und er sagt, bitte vergib mir. Und die Corrie ten Boom möchte, aber sie merkt einfach, sie kann ihren Arm nicht heben, um ihm die Hand zu geben. Es geht nicht. Das ist, als ob da was gelähmt ist, ja. Unverständlich, ja, nach so viel Leid, nach so viel Schmerz, die dir zugefügt wurden von diesem Menschen. Und er sagt, vergib mir. Und sie betet, Jesus, hilf mir. Und sie spürt, wie eine Kraft ihre Hand durchfließt und sie kann ihm diese Hand reichen und sie kann ihm vergeben. In diesem Moment, das geht nicht aus eigener Kraft. Die Frauen, die damals, wo Jim Elliot und diese ganzen Missionare im Dschungel umgebracht wurden, die Frauen, die gehen hin und erzählen den Mördern ihrer Ehemänner von Jesu Vergebung, die können das nicht aus eigener Kraft. Die können nicht vergeben aus eigener Kraft, das ist unmöglich. Aber Jesus kann. Jesus kann. Warum? Weil als er am Kreuz hängt, sagt der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus selbst, das ist das Herz Jesu, anderen zu vergeben für das Leid, das mir angetan wird. Und da geht Jesus so richtig tief ans Herz, ja, und da will er was verändern in meinem Leben, in deinem Leben. Und er meint es nur gut. Warum? Weil der Hass auf diese Menschen wird dich zunehmend nur zerfressen und kaputt machen. Das ist wie so ein Rost, der sich ausbreiten wird. Aber Jesus kann dir helfen, einem Menschen zu vergeben. Auch dann, wenn er dir Böses angetan hat. Er will deine Schuld vergeben. Aber sein erklärtes Ziel laut Römer 8, 28, 29 ist es, dich in das Ebenbild seines geliebten Sohnes Jesus Christus zu gestalten. Und das beinhaltet ebenfalls, dass er dir beibringen möchte, anderen zu vergeben. Freue dich, Welt, dein König naht. Und diese Herrschaft, die er bringt, ist gut. Diese Herrschaft, die er bringt, ist Frieden. Er selbst möchte in deinem Leben aufräumen. Lass es zu. Lass zu, dass Jesus sagen darf, Waldemar, hier sieht es noch nicht so gut aus. Aber weißt du was, ich liebe dich und wir werden das gemeinsam angehen. Wir werden das schaffen, weil ich da bin. Und ich werde diesen Tempel aufbauen. Ich werde das, was hier noch nicht so ist, wie es sein sollte, verändern. Und wenn es später wieder kaputt geht, dann werde ich es wieder verändern. Und wenn das wieder schmutzig wird, dann werden wir wieder sauber machen. Der ist der beste Hausmeister in deinem Herzen und Herr. Er wirkt, er verändert, er repariert, was kaputt gegangen ist. Und er hat Geduld. Und er möchte, dass dein Leben nicht ein bloßes Wort- und Lippenbekenntnis ist, sondern dass es eine vertrauensvolle Hingabe zu Jesus ist. Und das wird immer ein Prozess bleiben. Und immer wieder werden sich diese Dinge einschleichen, so Gewohnheiten, wo man sagt, ja, Hauptsache heute Bibel gelesen, um dann mein Häkchen dran zu haken, dass ich heute ja, meine Pflichtlektüre erfüllt habe. Das wird sich immer wieder einschleichen. Aber die Wohnung ist eingerichtet, dein Herr und Heiland lebt da drin und er möchte jetzt Staub wischen und er möchte dich zum Guten hin verändern. Das Ziel erreicht haben wir, wenn wir beim Herrn sind. Das Gute ist, dass er es in uns bewirkt. Er wird uns verändern. Er will uns Glaube lehren. Er will uns Vergebung lehren. Weil es gut ist, weil es uns Kraft schenkt. Freue dich, Welt, dein König naht. Amen.